Guten Morgen, ihr seht glücklich aus. Seht ihr glücklich aus? Ihr seid glücklich zu nennen, sagen wir es mal so. Aber das glücklich aussehen könnt ihr ein bisschen zulegen. Ihr habt ewiges Leben. Amen. Weil der Herr auferstanden ist. Kannst du mal die erste freischalten hier? Ich hatte gestern die Idee noch, Mensch, ich bringe euch ein paar Osterglocken mit. Die Osterglocken sind ja ein Symbol für die Auferstehung. Die werden so tot und dann blühen sie auf, meistens zur Osterzeit. Aber sie verblühen wieder. Meine Frau sagte auch, die sind schon verblüht in unserem Garten. Nimm lieber ein Foto, habe ich da noch schnell was gesucht. Er ist auferstanden, Jesus ist auferstanden. Und ihr solltet noch ein bisschen glücklicher aussehen, weil es ist die beste Botschaft der Welt. Und du und ich, wir werden ewig leben. Ich weiß gar nicht, ob das für uns vielleicht eher erfreut oder schreckt vielleicht auch, ne? Mit euch allen zusammen ewig leben. Ja. Also wir werden ewig leben in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist noch manches mühsam. Krankheit, Einschränkungen, die Schicksalswege des Lebens, die Schläge manchmal auch, die Mitmenschlichkeit, nicht alles ist so einfach. Aber wir werden durchbrechen. Wir haben die Auferstehungshoffnung, wir haben den Auferstehungssieg in uns und wir werden ewig leben. Und dieses ewige Leben, 2.0 sozusagen, jetzt ist 1.0, ne? Upgrade 2.0, wir werden ewig leben und das wird richtig gut werden. Das wird auch nicht langweilig, das wird wunderschön in der Gegenwart Gottes. In unserer Gemeinschaft erahnen wir manchmal was und dann wird es aber noch viel schöner werden. Es wird perfekt werden. Und als ich mich für die Predigt vorbereitet habe, habe ich mich da wieder so versucht hineinzutauchen an dieses Grab dort im Garten. Und manche sagen ja, wenn man eine Webcam aufgestellt hätte, hätte es nichts zu sehen gegeben. Doch, da gab es was zu sehen. Da war es der Auferstandene herausgekommen. Und da waren Engel. Und die haben die Kleider zusammengelegt. Das war keine Hektik, das war kein Raub. Das war eine ganz konzentrierte und perfekte und geweissagte Aktion. Jesus ist auferstanden. Und ich sehe immer dieses Plakat da draußen. Er hat dich verlassen. Du hast noch seine Kreditkarte. Ja gut, was soll's. Aber er hat uns nicht verlassen. Ja, die ersten, die zum Grab kamen, die kamen noch mit dem Gedanken, er hat uns verlassen. Ja. Sie hatten ja manches gehört. Ja, dritten Tag und so weiter. Und wenn ich denn das wieder aufrichten, alles. Und sie haben es nicht verstanden. Ne? Von Petrus und Johannes heißt es dann, als sie das leere Grab sahen, da fiel es ihnen ein und sie verstanden. Aber es hat eine Weile gedauert, bis der Groschen gerutscht ist und bis er ihnen wirklich leibhaftig erschienen ist. Er hat uns, er hat dich, er hat mich nicht verlassen, sondern er ist auferstanden. Und wir haben es vorhin schon in manchen Liedern gehört und auch an der Jörg hat es auch schon gesagt, was wäre unser Glaube, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Das ist das Fundament und das ist auch nicht verhandelbar. Sonst wird irgendwie alles nur religiös und nett und schön. Aber wenn Jesus nicht auferstanden ist, ich würde sagen, nicht mal der Tod ist der Game Changer, sondern die Auferstehung. Das macht den Unterschied. Ich habe so an Martha denken müssen, die mit Maria, die Schwester, ne, und Lazarus. Und die hatten ja auch schon diese Begegnung mit dem Tod. Der Bruder Lazarus war gestorben. Und dann diese große Enttäuschung. Vielleicht kennst du es auch. Wo ist er denn jetzt, der Jesus? Ne? Er ist doch unser Freund, hat er auch gesagt. Hatte sie besonders lieb. Und er war nicht da, als es drauf ankam. Und dann kommt Jesus, lässt sich Zeit, kommt näher. Und Martha läuft ihm entgegen, um mit ihm allein zu sprechen. Und Martha kommt eben so ein bisschen schlecht weg, ne? Diese schaffige Hausfrau. Und Maria hat das gute Teil erwählt. Aber ich weiß nicht, Martha liefert dort ein Christuszeugnis ab, das wir oft übersehen. Ne? Sie kommt dort raus vors Dorf und Jesus sagt zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Hat er natürlich an Lazarus gedacht. Er wird ewig leben, weil er an mich glaubt, und er wird niemals sterben. Und Jesus hat dann nicht nur an Lazarus gedacht, sondern er hat an sich selbst gedacht, an seinen Tod und er hat auch an dich gedacht. Weil Lazarus, Martha wusste es noch nicht, würde gleich auferweckt werden. Aber Lazarus wird auch wieder sterben. Und wenn wir über Ostern sprechen, über die Osterfreude, die Hoffnung der Auferstehung, die Tatsache der Auferstehung, dann ist es eben kein Lazarus-Tod, sondern es ist das ewige Leben. Jesus ist durchgebrochen. Er war der Erste, der nicht mehr in den Tod zurückging. Die Frage stelle ich dir auch, die Jesus dann der Martha stellte. Martha, oder wie du heißt heute Morgen, glaubst du das? Ich bin die Auferstehung. Wer an mich glaubt, wird nie sterben. Glaubst du das? Und auch diese Frage lege ich heute Morgen in dein Herz hinein. Nochmal, auch mit dieser Ewigkeit, dass du ewig leben wirst, dass du nicht sterben wirst. Glaubst du das, wie dein Name ist? Und dann antwortet Martha mit diesem Hammer-Christus-Zeugnis: Herr, ja, ich habe immer geglaubt, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes. Christus, der Gesalbte, Messias, der Gesalbte, Christus, Christus. Glaubst du das? Ich glaub's, ja. Ich will es glauben, ich fasse es, versuche es zu fassen. Glaubst du es? Du wirst niemals sterben. Eine Perle im Neuen Testament, dieses Christuszeugnis von Martha. Auf gleicher Augenhöhe wie Petrus, der auch dann gefragt wurde in die Jüngerschar hinein von Jesus: Was glaubt ihr, für wen die Menschen mich halten? Und da antwortete Simon Petrus: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist das Zeugnis, das ist die Offenbarung. Und Jesus sagt auch: Das hat dir mein Vater offenbart. Wer das glauben kann, Glauben ist ein Geschenk. Er ist Christus, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Nicht irgendein Christus, sondern der Christus. Glaubst du an die Auferstehung und das ewige Leben? Kannst du mit Martha sagen: Ja, ich glaube an das ewige Leben. Ich glaube an die Auferstehung. Kannst du bekennen wie Petrus? Ich lade dich dazu ein. Du bist der Christus in meinem Leben, der Sohn Gottes. Lazarus wurde aufgeweckt, ich habe es schon erwähnt gerade, aber inzwischen muss ich sagen, im Licht der österlichen Auferstehung von Jesus muss man sagen, es war eigentlich keine echte Auferweckung, es war eine, verzeiht den Ausdruck, eher eine Wiederbelebung. Ne? Weil Lazarus ist kurz danach ja wieder, ist ja gestorben. Ne? Die Pharisäer waren ja ganz scharf drauf, Jesus umzubringen, und auch Lazarus. Wahrscheinlich ist er sogar wenige Wochen oder Monate von den Pharisäern umgebracht worden, aber es ist nur eine kleine Überlegung. Aber Lazarus kam zurück in seinen alten Körper. Wir kennen manche Totenauferstehungen aus der Bibel. Im Alten Testament, der Sohn der Witwe, Elia, hat sie auferweckt. Oder Elisa, sein Nachfolger, hat auch einen Mann auferweckt und ein Kind, Tochter des Jairus, durch Jesus. Lazarus, wir haben es gehabt. Später auch die Apostel, die Tabitha in Joppe, durch Petrus. Oder dann der junge Mann, der berühmte junge Mann, der bei der etwas langwierigen Predigt, sagen wir es mal so, von Paulus aus dem Fenster fiel, weil er war einfach, es war so anstrengend und müde. Und dann war er tot und Paulus weckt ihn wieder auf. Ne? Ich hoffe, wir werden heute Morgen nicht ähnlich herausgefordert. Ich werde es nicht so lang machen. Und doch war das immer nur vorübergehend. Und Jesus ist der Erste, der in einen neuen Körper auferweckt wurde. Nicht wieder in eine Wiederbelebung des Alten. All diese Auferweckungen kamen in den alten Körper zurück, mit seinen Macken, mit seinen Schwächen. Sie mussten ein bisschen restauriert werden, klar, Lazarus war ja schon ein bisschen angefault, aber es war trotzdem der sterbliche Körper. Und das ist bei Jesus ganz anders. Er hatte diesen Auferstehungsleib. Ihr wisst ja auch, vor seiner Auferstehung ist er gewandert von Ort zu Ort. Und nach der Auferstehung hatte er schon diesen Leib, er konnte durch Wände gehen, er konnte sich dort und hierhin beamen. Jesus war ein anderer. Was wäre, wenn Christus nicht auferstanden wäre? Paulus argumentiert immer wieder, er sagt, wenn er nicht auferstanden ist, haben auch wir keine Auferstehung. Nochmal, die Auferstehung Jesu ist das Glaubenspostulat überhaupt. Ja. Wir haben eine gute Zeit hier vielleicht als Gemeinden, aber wenn Jesus nicht auferstanden ist, wirst auch du nicht auferstehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das fassen, dass wir das glauben und dass wir es festhalten. Und Paulus schreibt ganz zu Recht im Korintherbrief, gibt es keine Auferstehung der Toten, jetzt umgekehrt gedacht, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist Christus nicht auferweckt worden, dann ist meine Predigt und alle eure anderen, die ihr immer hört, sind sie vergeblich. Euer Glaube ist vergeblich. Man könnte uns sogar vorwerfen, wir seien Lügner und keine Zeugen Gottes. Alles hängt an der Auferstehung Jesu. Wir behaupten doch, Gott hat den Christus auferweckt, steht da unten drunter. Das kann nicht stimmen, wenn die Toten nicht auch auferstehen. Ist Christus nicht auferstanden, ist dein Glaube nutzlos und nichtig, sagt Paulus. Dann sind wir noch in unseren Sünden und auch die, die schon gestorben sind, sind verloren. Ihr merkt, welche Dramatik die Auferstehung Jesu hat, wie wichtig das ist. Und dann fasst er noch zusammen, Paulus, hey, wir wären die größten Einfallspinsel, die größten Deppen, wenn wir das glauben. Ne? Alles, was wir uns hier zurechtzimmern als Gemeinden, ne? Wenn die Auferstehung nicht steht, sind wir die Elendsten, weil wir so aufs falsche Pferd gesetzt haben, unser ganzes Leben, mit dem, was wir auch ausliefern an Gott, ihm dienen. Wenn er nicht auferstanden ist, dann sind wir die dümmsten aller Menschen. Und die Nicht-Auferstehung, und das ist mir sozusagen theologisch wichtig, also die Auferstehung, die körperliche Auferstehung Jesu, das nicht wahrzuhaben, nicht wahrzunehmen oder wegzudiskutieren, ist letztendlich meiner Sicht nach die größte Attacke des Teufels auf unseren Glauben und auf die Sinnhaftigkeit und den Inhalt unseres Glaubens. Denn wenn Christus nicht lebt, nicht auferstanden ist, ist er auch nicht zum Himmel hochgefahren. Dann sitzt er auch nicht zur Rechten Gottes. Ist doch logisch. Dann wird er auch nicht wiederkommen. Dann gibt es keine Auferstehung für uns, keine Vergebung der Sünden, keinen Heiligen Geist, keine Wunderkräfte, nichts, wenn das Grab die Endstation war. Dann ist unser Glaube tatsächlich nur etwas für die, die mit dem Leben sonst nicht ganz klarkommen. Dann sind wir als Gemeinde keine heiße Braut, ja, sondern irgendwie ein lahmer Erbauungsverein. Dann sind wir keine Zukunftsgestalter, sondern Erinnerungsverein vielleicht an einen guten Menschen. Ich bin in Altensteig auch in so einem Verein. Altensteigerle heißen wir. Wir haben so die Erinnerung an diese alte Bahn von Nagold nach Altensteig. Und immer wieder fragen Leute, wird die denn mal wieder aufgebaut? Nein, es wird nicht, aber sie ist tot, versteht ihr? Wir sind ein Traditionsverein. Aber das sind wir als Gemeinde nicht. An den wir erinnern, auch heute Morgen, er lebt. Er bleibt nicht vergangen, er ist nicht abgebaut worden, nicht stillgelegt worden, er lebt. Mit unseren Liedern loben wir einen Lebendigen. Wir singen keine Erinnerungslieder, sondern wir loben einen Lebendigen. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Und wenn er nicht lebt, ist unsere ganze christliche Ethik, die inzwischen gut ausgefeilt ist, eigentlich vergeblich. Sie funktioniert gut. Wir haben ein tolles Gedankengebäude errichtet. Aber wenn er nicht lebt, fehlt der Kern. Die Auferstehung ist nicht verhandelbar, zumindest für mich nicht, und auf irgendeine Metaebene zu verlegen. Entweder ist er körperlich auferstanden oder, ich sag's mal so, ich gehe jetzt nach Hause zum Radfahren. Ja? Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung. Du hast eine lebendige Hoffnung durch die Auferstehung, nicht durch meine Predigt, nicht durch christliche Ethik, sondern durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Und der Titel der Predigt habe ich für mich so in den letzten Tagen festgelegt, als Jesus sagte, ich werde leben und ihr sollt auch leben. Wo ist das zu finden, diese Stelle? Ich werde leben, ihr werdet auch leben. Und manche Übersetzungen sagen auch, ihr sollt auch leben. Das war kurz vor Karfreitag, Gründonnerstag, Da hat ja Jesus seinen Jüngern nochmal so ein richtiges Package zugemutet. Die letzten Stunden vor der Kreuzigung, da war richtig viel los. Gab es die Fußwaschung, Johannes 13 geht es da los. Dann die Voraussage, dass Judas ihn verraten wird, die Voraussage, dass Petrus ihn verleugnen wird. Und dann auch die Rede, dass es viele Wohnungen gibt im Himmel für uns. Und dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Dass Jesus den Heiligen Geist verspricht. Dass Jesus der wahre Weinstock ist. Und dass wir den Hass der Welt als Nachfolger zu erwarten haben. Und dass der Geist der Wahrheit kommen wird, der uns in alle Wahrheit leiten wird. All diese Dinge hat Jesus wenige Stunden vor seinem Tod, vor und während des Passamals nochmal seinen Jüngern nahegebracht. Wie gesagt, angefangen mit der Fußwaschung. Ich habe schon überlegt, mich wundert es eigentlich nicht, dass die dann im Gethsemane die drei eingeschlafen sind. Das war echt eine echte Packung, die Jesus hier nochmal als Vermächtnis ihnen geliefert hat. Und da ist auch dieser kleine Satz in der Verheißung des Heiligen Geistes drin: Ich werde leben und ihr werdet auch leben. Ohne Auferstehung kein neues Leben. Wenn Jesus nicht lebt, lebe ich auch nicht. Das entscheidende Fundament unseres Glaubens. Und viele Theologen leugnen ja die Auferstehung. Das hat vor 300 Jahren etwa angefangen. Bultmann, auch Albert Schweitzer, hochgeachteter Mann, hat nicht an die Auferstehung Jesu geglaubt. Also wenn ich jetzt sage, wie wichtig das ist, ist das nicht so, dass ich das jetzt irgendwie so mal da irgendwie bedeutungsvoll machen möchte. Es gibt viele Theologen, vielleicht auch Pfarrer, Pastoren, die nicht an die Auferstehung Jesu glauben. Ja? Mit dem Leiden und Sterben sehr zu achten, hört es letztendlich auf von der Grablegung. Er ist auferstanden. Ja, ist er vielleicht nur symbolisch auferstanden in den Herzen der Jünger, in der Erinnerung, in unserer Tradition, im übertragenen Sinne? Es gab was zu sehen am Grab, weil Jesus auferstanden ist, weil Engel dort waren. Der Glaube an die Auferstehung sei die Erkenntnis, dass Gottes Liebe stärker ist als der Tod. Habt ihr den Satz verstanden? Das klingt gut. Der Glaube an die Auferstehung irgendwie zeigt, dass Gottes Liebe größer ist als der Tod. Das ist zu wenig. Das ist zu wenig, auch wenn es gut klingt. Entweder er ist auferstanden oder ich gehe nach Hause. Ja. Nur Jesu echte Auferstehung bedeutet eine Hoffnung für die Zukunft der Menschheit und für diese Welt. Jede andere Tod und Auferstehung, Erweckung, Wiederbelebung war nur temporär. Seine Auferweckung und seine Auferstehung ist unumstößlich. Wie gesagt, schon in einem neuen Leib. Und wir sind überzeugt, dass die Auferstehung Jesu keine symbolische Botschaft ist. Das Grab war leer, der Leichnam wurde nie gefunden, weil er auferstanden ist. Und er ist als Auferstandener vielen Menschen erschienen. Und Paulus macht hier eine sorgfältige Schriftanalyse und er fasst es nochmal zusammen. Ich habe euch das weitergegeben, das tue ich heute Morgen auch nochmal, was am wichtigsten ist und was mir selbst überliefert wurde. Die alte Botschaft, dass Christus für unsere Sünden starb, genau wie es in der Schrift steht. Er wurde begraben und am dritten Tage, heute, ist er von den Toten auferstanden, wie es in der Schrift steht. Die Erfüllung. Und er wurde gesehen von Petrus, von den 12 Aposteln. Danach sahen ihn mehr als 500 Brüder auf einmal. Die meisten davon leben noch, schreibt er damals. Einige sind inzwischen gestorben. Ihr könnt sie fragen. Dann wurde er von Jakobus gesehen und später von allen Aposteln. Und sagt Paulus, als letztes auch noch von mir. Das Wachstum der Gemeinde Gottes, der frühen Christenheit, lässt sich nur erklären, wenn die Auferstehungsbotschaft wahr ist. Und auch unser Wachstum kann nur funktionieren, wenn die Auferstehungsbotschaft Jesu wahr ist. Und die ältesten Quellen, auch über seine Auferstehung, die Erzählungen, stimmen überein, auch wenn sie leicht abweichen. Ich habe mir auch mal die Mühe gemacht, versuchen zu synchronisieren aus eigenem Forschen, nicht nur das nachzulesen, wie lassen sich die Auferstehungsberichte synchronisieren, es geht. Auch wenn es aus verschiedenen Blickwinkeln erzählt ist, und gerade das macht es ja so glaubhaft, dass es nicht eine Story gab, die variiert wird, sondern dass verschiedene Blickwinkel das erzählen. Er ist auferstanden, ist für mich auch historisch glaubhaft. Er lebt. Und weil er lebt, sollst auch du leben. Ich möchte, sag ich mal so, heute Morgen, dass du lebst. Dass du gut lebst. Ja. In diesem Leben 1.0 und auch in dem Leben 2.0. Dass du durchbrichst. Ich möchte auch gerne, dass du hier schon gut lebst. Er hat dich nicht verlassen, wie es da draußen steht. Er ist mit dir. In aller Not, in aller Beschränkung, in aller Mühe, der Auferstandene, seine Auferstehungskraft, diese Hoffnung, sie ist mit dir. Maria Magdalena am Grab, sie war traurig, weil sie ihn nicht gefunden hat. Vielleicht bist du auch traurig, weil du sagst, wo ist er? Meine letzte Erinnerung war, vor ein paar Tagen, da habe ich ihn noch gesehen. Maria Magdalena war dabei, als Jesus am Kreuz die letzten Worte gesprochen hat. Dann geht sie am dritten Tag nach dem Schabbat zum Grab, um zu schauen, zu salben, mal gucken, was man tun kann. Und dann ist das Grab offen. Ich fasse es ein bisschen zusammen. Ich soll auch auf die Uhr schauen, weil um 11 Uhr geht es Siegesfeier los. Und dann steht sie da, schaut ins Grab hinein, und es sind zwei Engel. Und die Engel sagen zu ihr, warum weinst du? Alle waren traumatisiert. Nicht nur die Kreuzigung, der Tod. Der zweite Schock ist auch noch das Grab leer. Wie unehrenhaft. Die Engel sagen zu ihr, warum weinst du? Und dann dreht sie sich um, weil sie spürt, hinter ihr ist Bewegung, da ist jemand. Und da hört sie die Frage gleich nochmal. Warum weinst du? Wen suchst du? Sie hat es noch nicht verstanden, noch nicht gesehen. Sie meint, es sei der Gärtner, er kennt das. Ich würde so gern wissen, wo habt ihr ihn hingebracht? Und dann kommt nur ein Wort. Jesus sagt, Maria. Warum weinst du? Wen suchst du? Du drehst dich um, er steht schon hinter dir, er ist ganz nah. Und dann sagt er deinen Namen und sagt, hier bin ich. Und sie sagt, Rabuni Meister, dann ist alles gut. Und dann sendet er sie und sagt, geh zu den Brüdern, zu den Geschwistern, stärke sie, sag's ihnen, ermutige sie. Sie eilt zu den Brüdern und Schwestern und sagt, ich habe den Herrn gesehen. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen heute Morgen. Dreh dich um vielleicht. Du denkst, du bist allein im Raum. Er steht schon hinter dir. Frag dich, was suchst du? Was brauchst du? Warum weinst du? Und dann sagt er deinen Namen, weil er dich so kennt. Und das macht alles klar. Wie immer du heißt, Maria. Und dann geh und sag's den anderen. Teile mit, was du erlebt hast, was du gesehen hast. Er lebt. Und am selben Abend dann, als sie wieder zusammen waren, die Jünger, steht Jesus, ich habe es vorhin gesagt, er hat den Auferstehungsleib, er geht durch Wände, beamt sich dahin, steht er mitten unter ihnen, grüßt sie. Friede sei mit euch. Und das ist auch der Gruß, der mit uns heute Morgen geht. Er lebt, du sollst leben. Er sagt deinen Namen. Und er sagt, Friede sei mit dir. Kannst du Frieden gebrauchen in deinem Herzen, in deinem Leben? Kannst du diese Ansprache Gottes mit deinem Namen gebrauchen in deinem Leben? Ist da. Er sagt deinen Namen. Er kennt deinen Namen. Damit geht es schon mal los. Und er sagt, wie zu den Brüdern und Schwestern, die so traurig waren, so traumatisiert, Friede sei mit euch. Und dann heißt es, Freude erfüllte sie. Freude erfüllte sie. Und da sagt er dann nochmal, Friede sei mit euch, ich sende euch, wie der Vater mich gesandt hat. Und haucht sie an und sagt, empfangt Heiligen Geist. Es war noch nicht Pfingsten, es war nochmal so ein Aperitif sozusagen. Ja? Empfangt Heiligen Geist. Maria Magdalena suchte am Kreuz, suchte am Grab den Verstorbenen und sie fand den Auferstandenen. Und der Auferstandene fand sie. Eine Frau, die früher dämonisch gebunden war. 7 Dämonen mussten aus ihr ausgetrieben werden. Sie wird die erste Augenzeugin des Auferstandenen. Ich lebe und du sollst leben. Ich habe so dann auch dran denken müssen, mein Vater ist vor 1,5 Jahren gestorben und ich war in der Nacht bei ihm. Ich war der Einzige, der da war. Meine Mutter konnte gesundheitlich nicht. Und es war klar, in dieser Nacht wird es zu Ende gehen. Er ist Christ. Ich sage nicht, er war Christ, er ist Christ. Versteht ihr, weil er lebt. Ja. Und auch wenn es vielleicht eine Zwischenzeit körperlich nicht da sein wird, aber die Auferstehung ist ja real. Und ich hatte dann nachts so, als ich bei ihm war, und die Leute sagten, die Schwester sagte, es kann nur noch wenige Minuten dauern, aber ich hatte dann auf einmal so den inneren Eindruck, er wird mit den Flügeln der Morgenröte auffahren. So ist dann auch gewesen, morgens so gegen 7:30 oder so. Ne? Und ich war die ganze Nacht am Bett gesessen und da musste ich dann irgendwie morgens mal so ein paar Schritte laufen und bin im Zimmer auf und ab gelaufen, habe gebetet und immer wieder mal einen Vers gelesen und so. Und dann, als ich so auf und ab lief, echt mussten wir die Beine vertreten, dachte ich, auf einmal spürte ich, jetzt ganz schnell hin zum Bett. Ne? Und dann machte er noch 2 Atemzüge, war er tot, war ich genau im richtigen Augenblick da. Ne? Und jetzt habe ich meine Mutter besucht an Karfreitag und dann waren wir oben am Grab nochmal. Und es war keine Traurigkeit, ja, weil er ist aufgefahren. Die Auferstehung, wenn er nicht auferstanden ist, dann ist auch die Auferstehung der Toten nichtig. Und das ist Trost und Hoffnung. Und da habe ich dann gerade auf seinem Grabstein gesehen, das habe ich gar nicht mehr gewusst, da steht drauf, Christus sagt, genau der Vers, den ich ja für heute schon hatte, habe ich jetzt am Karfreitag auf seinem Grabstein gesehen, weil ich lebe, sollt ihr auch leben. Das ist die abschließende Botschaft von Ostern. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt, habe ich gerade erlebt. Hast du vielleicht erlebt. Auch wir werden, falls der Herr nicht vorher kommt, auch noch sterben. Keine Sorge, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er jetzt erstmal so stirbt. Wir werden in einen neuen Leib erweckt werden. Alles ist vorbei. Alle Tränen, alles Geschrei, alle Schmerzen, alle Mühseligkeiten, alle Krankheiten, alle körperlichen Beeinträchtigungen. Es wird vorbei sein. Ich werde leben und du wirst auch leben. Du sollst leben, auch jetzt schon. Vielleicht könnt ihr euch mal gegenseitig zusagen, das ist jetzt ein bisschen heftig, aber sagt es euch doch mal gegenseitig zu deinem Nachbarn, du wirst ewig leben. Das ist eine Glaubensaussage. Sag es mal deinem Nachbarn. Ich bin mal so Diktator, also entschuldigt. Ich bin so manipulativ und sag's. Du wirst ewig leben. Amen.